Thema für diese Tage ist Ströme lebendigen Wassers. Der Text für den heutigen Abend, Johannes 7, 37. Aber am letzten Tage des Festes, der am herrlichsten war, trat Jesus auf, rief und sprach: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibes werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Soweit. Gottes Wort ist etwas Wunderbares. Ich habe heute darüber nachgedacht. Wir können nicht sozusagen über das Wort Gottes hinauswachsen. Dieses Buch, die Bibel, die wird breiter, sie wird tiefer mit den Jahren. Je älter wir werden, desto wunderbarer wird dieses Buch. Wird immer größer, breite, tiefe, Höhe, herrliche. Also kann man sich aufs Alte freuen, denn da wird das Christentum immer herrlicher. Es gibt kein anderes Wort, kein anderes Buch in der Welt, in der ganzen Menschengeschichte, dass so viel gelesen ist und gelesen wird wie dieses Buch und gesegnet ist der, der davon Gebrauch macht. Martin Luther sagte: Mein ganzes Gewissen ist vom Worte Gottes gefangen genommen. Und dann sagt er auch eines Tages: Ich habe nichts gemacht und nichts getan. Das Wort hat alles getan und vollständig ausgeführt und vollendet. Das sind Menschen, die die Kraft des Wortes Gottes kennen und daraus schöpfen und leben jeden Tag ihres Lebens. Es gibt Menschen, die führen ein armes Christentum. So arm, sie sehen aus wie ein magerer Hund in Afrika, der nichts zu fressen hat. Und so gibt es Christen, die so aussehen. Und ihr Leben sieht so aus. Calvin, der sagte: Die Bibel ist das Zepter, womit der himmlische Herr seine Kirche regiert. Aber da muss man sich auch die Frage stellen, ob der himmlische König mit seinem Zepter dein Leben regieren kann. Es liegt mir sehr auf dem Herzen, dass wir das Wort Gottes ernst nehmen in diesen Tagen, zu uns reden lassen. Wenn wir das nicht tun, dann vergeude ich meine Zeit hier hinter diesem Rednerpult. Da möchte ich hier nicht sein. Und ich schlage vor, dass die, die es nicht ernst nehmen wollen mit dem Worte Gottes, ihren Koffer packen nach dem Dienst. Tu es nicht jetzt, dann störst du uns. Aber nach dem Dienst kannst du Koffer packen und nach Hause gehen. Geh hin, wo du herkommst. Wir sind hier, um es ernst zu meinen mit dem lebendigen Gott. Und wenn er zu uns redet, dass wir gehorchen. Eine meiner Töchter, dessen Schwager ist im Irak. Diese Tage sind wir immer erstaunt, wenn wir Nachrichten bekommen. Die letzte war gestern, ging er mit 4 amerikanischen Soldaten. Sagt, komm, wir gehen dorthin. Dann ging er und da kamen sie zur Pforte. Da sagte, Brüder, ich weiß nicht, warum. Ich kann aber nicht weitergehen. Ich muss zurück. Warum, weiß ich nicht. Dann ging er zurück und die 4 Soldaten gingen weiter und wurden alle 4 in einem Nu geschossen. Alle 4 waren tot. Ein, 2 Schritt von seinem Tod sagt Gott ihm zurück. Und er sagt, ich weiß nicht warum, ich muss zurück. Ich habe gesagt, ich gehe mit euch und gehe zurück. Und da knallte es hinter ihm und alle 4 gleich tot. Das bedeutet Gehorsam. Und geistlichen Gehorsam ist nicht weniger wichtig. Ein paar Tage vorher mit seinem Gefährt, dann bekam er die Nachricht, stopp, steig aus. Da ist eine Bombe in deinem Auto. Er blieb sofort stehen, stieg aus und dann explodierte es. So war sein Leben gerettet. Geistlich ist der Gehorsam dem Worte Gottes und Gottes Stimme zu uns von größter Wichtigkeit und größerer Wichtigkeit als die Soldaten, die ihr Leben in Irak lassen. Mehr will ich darüber nicht sagen. Die Welt versteht das nicht. Aber ihr Christen sollt es verstehen. Gehorsam ist von größter Notwendigkeit. Der Prophet, der sagte, Ungehorsam ist wie Zauberei Sünde. Da ist der Christ bezaubert. Er war nicht zum Zauberer. Er hat nicht mit dem Okkultischen zu tun gehabt. Aber Gott redet und der Mensch hört nicht, achtet nicht darauf. Lieben Freunde, denkt daran, gehorsam bis aufs Wort. Wenn Gott zu uns redet, heißt es parieren. Wenn wir auch nicht verstehen, dann, weil Gott zu uns redet, folgen wir. Und er sagt ja, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Nun zu dem Wort Ströme lebendigen Wassers. Johannes 7, Vers 37. Aber am letzten Tage des Festes, der am herrlichsten war, trat Jesus auf, rief und sprach, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und dann, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Natürlich werden wir nun nicht alles decken können und über jeden Punkt reden, aber nur ein paar Punkte. Am letzten Tage des Festes, der am herrlichsten war, Luther übersetzt, am herrlichsten. Viele andere Übersetzungen sagen, am größten. Ich beginne, so wie Luther es übersetzt hat. Am letzten Tage des Festes, der am herrlichsten war, trat Jesus auf und sprach. Also, am Tage, der herrlichste war, am achten Tage, es war der letzte Tag des Festes, es war der herrlichste Tag, da stand Jesus auf und schrie und sagte, ohne Zweifel hat dieser Vers mit Herrlichkeit zu tun. Und was Jesus uns sagt, ist eine herrliche Sache. Etwas Wunderbares. Er redet ja von den Strömen lebendigen Wassers. Und das ist etwas Herrliches. Das Evangelium Jesu Christi ist das Herrlichste in dieser Welt. Es gibt nichts Herrlicheres, kein Disco, keine Droge, keine Hure. Das Evangelium Jesu Christi ist das Beste, ist das Herrlichste. Und an diesem Tag, der Herrlichste war, stand Jesus auf. Das, was er sagt, hat mit Herrlichkeit zu tun. Mit Herrlichkeit. Die Schrift hat darüber viel zu sagen. In Epheser 5, wo es die Rede ist von Mann und Frau, dass die Frau ein Bild der Gemeinde ist, der Mann ein Bild Jesu Christi, der sich selbst gibt für seine Frau, auf dass er sie reinigte und heiligte, dass sie sei ohne Flecken und Runzel. Und dann heißt es im 27. Vers, dass sie herrlich sei. Herrlich. Und in der griechischen Sprache haben wir das Wort Endoxos. Doxos, Herrlichkeit, Doxologie, da preist man den Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da heißt es, die Brautgemeinde, Jesu, soll Endoxos sein. Das bedeutet herrlich, glänzend, in Herrlichkeit erscheinen. Es bedeutet auch im Griechischen berühmt, vornehm, prächtig. Es bezeichnet die Wunderwerke Gottes, in denen die Doxa, die Herrlichkeit Gottes, des Vaters und des Sohnes sichtbar wird. Die Herrlichkeit des Vaters und die Herrlichkeit des Sohnes soll sichtbar, klar zu sehen sein im Leben eines Christen und in der Christengemeinde. Die Herrlichkeit, als die Erweckung begann, hat jemand in Zungen geredet beim Beginn der Erweckung. Und die Auslegung war diese, die Gemeinde Jesu soll soll strahlend, glänzend, herrlich sein. Die Gemeinde Jesu, die Gemeinde der Gläubigen, die Christenheit soll glänzend sein. Das Wesen des Vaters, die Natur Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit des Sohnes soll strahlen durch die Gläubigen wie ein Leuchtturm, das himmlische Licht ausstrahlen soll, geistlicher Leuchtturm. So soll die Brautgemeinde Jesu Christi die Herrlichkeit des dreieinigen Gottes ausstrahlen. Wer von uns ist gläubig? Ich frage dich nun, du Gläubige, strahlt die Herrlichkeit Gottes, des Vaters und des Sohnes aus deinem Leben, Tag ein, Tag aus? Glänzt die Herrlichkeit Gottes in dir? So soll die Gemeinde sein. Und das ist die Aufgabe des Mannes, dass er seine Frau heilige, reinige, dass er eine herrliche ist. Wo man das Wesen Gottes glänzend sehen kann. Die Welt ist dunkel. In diesen Tagen hat ein europäischer Fürst mich angerufen. Er sagt, ich stehe vor dem Tod. Kannst du mich besuchen? Ich habe ihn leider noch nicht besucht, weil ich hierher kommen musste. Ich bete aber, erhalte ihn her und lasse ihn nicht sterben, vor dem wir uns getroffen haben. Er sagt, warum ist es so dunkel in der Welt? Warum ist die Lage, die Situation so in dieser Zeit? Sein Fürst, er hatte eine Farm hier in Europa, 20.000 Hektar. Das wurde ihm alles genommen. Hab und Gut, alles hatte verloren. Aber ich staune über solche Menschen. Ich finde keine Spur oder Bitterkeit in ihm. Und ich kann nicht sagen, dass ein wahrer Gläubiger ist. Es gibt doch edle Menschen in dieser Welt. Muss man darüber staunen. Aber er sagt, wenn du kommst, dann sage mir, warum ist es so dunkel in dieser Welt? Die Menschen leben in Finsternis und können das Licht nicht sehen. Warum ist es so dunkel? Wenn es hier dunkel hier ist, wer ist schuld daran? Wo liegt das? Die Lichter scheinen nicht. Könnte es sein, dass es in der Welt so dunkel aussieht, weil wir Christen nicht das Licht leuchten lassen, so wie es leuchten muss? Und wenn das die Tatsache ist, wie schuldig werden wir vor Gott einmal stehen müssen und wie schuldig werden wir sein und sind wir in dieser Zeit, wenn es bei uns liegt und an uns liegt, dass das Licht nicht scheint, nicht helle scheint in dieser Welt. Wir sollen das Licht sein. Die Welt ist dunkel. Wir haben einen Bruder hier, einen Mitarbeiter. Der war in diesen Tagen in Holland, Groningen. Da sollte er einen Vortrag halten. über Homosexualität. Es waren circa 500 Theologen aus aller Welt und 149 Universitäten. Aus dieser Welt. Und er sagte, als er dort war, hat kein Vortrag mit Gebet begonnen. Nicht ein. Sein war der einzige. Er hat dann gebetet, gefragt, darf ich beten, vor dem ich rede? Und ich denke, er hat gebetet, vor dem sie Nein sagen konnten. Die gingen dann in die Kirche, um zu essen. Kein Tischgebet wurde gesprochen. Könnt ihr euch solches vorstellen? So viele Theologen aus so vielen Ländern und die können nicht einmal zusammen beten. So sieht's aus in dieser Welt. Das ist Dunkelheit. Das ist schlimm. Man kann sich solches nicht vorstellen und nicht glauben, dass es so etwas gibt. Aber das gibt es. Darum lässt Gott auch die Menschen dahin gehen, in Unreinigkeiten. Und darum ist Homosexualität und das lesbische Leben ein Resultat und eine Folge von dem. Aber Gott sei Dank, dass hier und da es noch Menschen gibt, die die Wahrheit reden können. Ein Professor hat ihm gesagt, du hast noch Männermut, dass du in solch einer Versammlung beten kannst und das sagst, was die Bibel sagt. Aber das sollte ein jeder, wenn auch ein Waschweib ist. Den Mut sollte jeder haben, wenn auch kein Mann ist. Gottes Sache ist eine herrliche Sache. Und je dunkler es ist, desto heller soll das Licht scheinen in alle Welt hinein. Es wird aber dunkler, trotz der Christenheit. Trotz der Brautgemeinde Jesu. Am letzten Tage des Festes, der am herrlichsten war, möge Gott schenken, dass von der Herrlichkeit wieder mehr zu sehen ist im Leben der Kinder Gottes. Dass Frau, Mann, Kinder, Eltern, Nachbarn das deutlich sehen können. Das kann lauter reden als eine Predigt. Aber lasst mich nun zu dem Griechischen gehen, wo es heißt, der Tag, der am größten war. Im Griechischen ist die Bedeutung groß. Der letzte Tag war der große Tag. Und Jesus rief diese Botschaft aus am größten Tag. Das zeigt uns wiederum, dass diese Sache, die er redet, von größter Wichtigkeit ist, von größter Bedeutung. Größe im Grad, Stufe, Maß, im Englischen, in Degree, and an intensity. Also, größte im Grad, Stufe und Maß. Und Intensity an der Intensität. Äußerst und höchst. Die größte Wichtigkeit. Und der Herr hat es in der rechten Stunde geredet und offenbart. Und bezeugt. Und dann sagt der Herr, redete vom Wasser. Und sagt, wen der dürstet, der komme zu mir und trinke. Wen da dürstet. Nun etwas über den Durst. In Jesaja 44, Vers 3 heißt es, ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Wir können beten und sagen, hey, wir bitten um Ströme lebendigen Wassers. Wenn uns aber nicht danach dürstet, dann werden wir es nie erleben. Der Durst muss da sein und die Dürre, der dürre Boden, der soll satt werden. Und der Boden und das dürre Land sind symbolisch ein Bild von uns Menschen, von uns Christen. Der Herr Jesus hat gesagt, glückselig sind die, die hungern und dürsten. Die sollen satt werden. Selig in der Lutherbibel, glückselig in der Elberfelder Bibel, glückselig, der dürstet und hungert. Ein jeder kennt das Wort, wie ein Hirt schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Wenn wir diesen Durst und diesen Hunger nicht haben und mit dem nicht gekommen sind, wenn Gott sich unser nicht erbarmt, werden wir nicht viel erreichen und nirgends geistlich hinkommen. Selig, der hungert und dürstet, hat der Herr Jesus gesagt, der soll gesättigt werden. Hunger ist der beste Koch. Das stimmt doch, Frauen. Ihr wisst ja mehr vom Kochen. Ich habe in diesen Tagen schon gesagt, das ist nicht für den Mann. Trotzdem, wo ist unser Bruder Didier, weil manche Köche Männer sind. Aber der durchschnittliche Mann, der gebraucht doppelt so viel Energie wie eine Frau, wenn er Kartoffeln schält. Ich gebrauche vielleicht dreimal so viel. Der durchschnittliche Mann, wenn er Frauenarbeit tut, gebraucht doppelt so viel Energie. Aber gib ihm harte Arbeit, dann gebraucht er nur die Hälfte Energie, die die Frau braucht. Und wenn die Frau das tun sollte, würde sie darunter flau werden. Trotzdem sie Kinder gebären kann, was wir Männer nicht können. Hunger ist der beste Koch. Es gibt Ausnahmen, es gibt auch Köche, was die Männer nicht alles fertig bringen können. Sogar die englische Königin, die lässt ihre Kleider nähen von einem Mann. Also Frauen, verachtet die Männer nicht zu sehr. Ja, die Zeit wird bald kommen, wo wir auch streiten müssen für die Rechte des Mannes. Nun, Hunger, Durst brauchen wir. Wenn der Tisch gedeckt ist mit den herrlichsten Speisen, aber hast keinen Hunger und keinen Durst, du kannst das herrlichste Wasser haben, den herrlichsten Gänsewein, aber es bewegt dich nicht. Wenn einer, der nicht hungrig ist, am Tische sitzt, kann der nur kritisieren. Dies hat zu wenig Salz, das hat zu viel Salz. Dies ist nicht ganz gar. Dies hätte nicht so lange gekocht werden müssen. Ein Trauerlied nach dem anderen. Hat keinen Hunger. Hat auch keinen Durst. Aber wie anders ist es, wenn er Durst hat? Wenn er hungert? Die Engländer sagen, you can lead a horse to the water. Kannst ein Pferd führen zum Wasser. Es wird aber nicht trinken, wenn es nicht will. Umsonst. Es vergebens. Kannst versuchen, deine Kinder das Richtige zu geben. Wenn da kein Hunger ist und kein Durst, ist vergebens. Die spucken es wieder aus. Die wollen es nicht. Haben wir diesen Hunger, diesen Durst, von dem Jesus Retter sprach, dass er sagt, glückselig ist, den dürstet und der hungert. Der soll gesättigt werden. Aber wer keinen Hunger hat und keinen Durst, der fühlt sich auch nicht gezogen zu diesen Versammlungen. Ist da wohl einer, der nicht kommen wollte, ein Mann, der von der Frau überredet ist und deren Frau es geglückt ist, um den Mann zu bringen? Ah, solches kenne ich auch. Es gibt auch einige Frauen, die keinen Durst und keinen Hunger haben. Die wollen lieber zu Hause bleiben. Und der Mann muss fast auf seine Knie fallen, sodass sie mitkommt. Auch Kinder, die gehen doch lieber zum Sport, zum Tennis, zum Fußball, als zu einer Freizeit. Kein Hunger, kein Durst. Das ist eine verdammte Sache. Und wenn hier jemand ist im Zelt, dem nicht hungert und dürstet nach Gott, kann ich nur empfehlen, nach dieser Stunde geh auf die Knie in dein Kämmerlein und bitte Gott um Durst. Binget bitte ihn um Hunger. Wenn du das nicht tust, wird's dir gereuen, wenn du vor Gott stehst und in der Hölle brennst. Bitte ihn, Herr, schenk mir den Durst nach deinem Wort. Schenke mir den Hunger nach deinem Wort und nach dir. Und lass den größer sein als irgendetwas anderes in der Welt. Dass ich nach nichts anderem so mich sehne, trachte, sei es Frau, Kinder, Heimat oder irgendetwas, dass das Größte der Hunger und der Durst nach Gott. Wenn das nicht so ist, wenn der Todestag kommt, wirst du keinen glücklichen Tod sterben. Gott muss der Erste sein. Der Hunger nach Gott über alles. dass da nichts ist in dieser Welt, wonach du dich mehr sehnen kannst als das. Und wenn du Erweckung erleben willst, lieber Freund, dann musst du den Hunger und den Durst haben. Aber ich kann dir sagen, nun kannst du verstehen, warum so wenig Erweckung erleben. Verstehst du es jetzt? Nur der, der den größten Hunger hat und Durst nach dem lebendigen Gott und seiner Gerechtigkeit, nach seinem Wort, nach seinem Geist, nach allem Göttlichen. Und darum sagt der Herr Jesus, wen dürstet, der komme zu mir. Wen dürstet, komme zu mir. Wenn du keinen Durst hast, wird der Herr dich fragen, wozu bist du gekommen? Ja, ich weiß auch nicht, wofür ich gekommen bin. Aber wenn du dürstest und hungerst, dann wirst du ihm sagen können, worum es geht. Wer kennt Durst, wahren Durst? Als Kinder in Afrika geschah es sehr, sehr oft, fast alle Jahre, dass es große Feuer gab. Und dann gehen alle dorthin, um das Feuer zu löschen. Da kann man von morgens bis abends und in der Nacht mit dem Feuer kämpfen. Wenn man den Rauch sieht, das Feuer, lässt man alles liegen und läuft sofort. Keiner geht ins Haus hinein und verabschiedet sich von jemandem im Haus. Nein, jeder läuft und geht dorthin. Dann wird mit dem Feuer gekämpft, auf verschiedene Art und Weise. Aber eine Stunde nach dem anderen wird man durstiger. Dann freut man sich, wenn die Sonne untergeht und die Mutter hat jemand geschickt mit Körben voller Orangen, oft sogar Zitronen. Alles Mögliche, was man trinken kann und essen kann. Und die Apfelsinen, die Orangen, verschlingt man sogar mit der Haut. Wenn man aber nicht hungrig ist, kannst du mir manche Orangen bringen, ich werde sie nicht essen. Aber bring mir eine Nebel, die werde ich essen. Nebel ist die beste Orange. Und wer Orangen kennt, der schaut sie sich nur an und der schaut nur hinten oder vorn bei der Orange und dann kann er sehen, was für eine Sorte das ist. Aber wenn man verdurstet, Freunde, dann fragt man nicht danach, was für eine Orange das ist. Die geht gleich in den Mund. Und dann kaut man auch die Schalen. Da verschlingt man auch die Zitronen. Irgendetwas, was Feuchtigkeit in sich hat, verschlingt man. Geistlich genauso. Es gibt Menschen, die immer kritisieren. Ach, das war keine gute Predigt. Die Einleitung war nicht gut. Die war nicht gut aufgebaut. Der Schluss war auch nicht, wie er sein sollte. Dieses und jenes. Moody, nach einer Predigt kam ein Professor zu ihm und sagte, Herr Moody, haben Sie gemerkt, dass in Ihrem Vortrag Sie 18 grammatische englische Fehler gemacht haben? Er sagte, Herr Professor, ich gebrauche mein schlechtes Englisch für Jesus. Gebrauchen Sie Ihr gutes Englisch für ihn. Wo der Professor heute ist, weiß ich nicht. Aber ich möchte nicht in seinen Schuhen stecken. Ich wäre 10.000 Mal lieber ein Moody als solch ein Professor. Und die Professoren, die dort waren, die Hunderte, die sich in diesen Tagen versammelt hatten. Der Hunger, der Durst, der muss da sein in unserem Leben. Das gehört zu einem normalen, guten, göttlichen Lebenswandel. Wo unsere Seele nach Gott schreit und wir sagen, Herr, wir brauchen dich, wir suchen dich, mehr als irgendetwas anderes in der Welt. Und so soll jeder Schweizer, ob in der Politik ist oder im Geschäft oder Sport, jeder Deutsche, jeder Franzose, das ist das Leben, das Gott von uns erwartet. Und wenn wir solch ein Leben nicht führen, werden wir beschämt stehen am Ende unseres Lebens. Und sagen, wäre ich doch nie geboren. Es wäre besser gewesen, wäre ich nie geboren. Jesus sagt, wenn dürstet, der komme. Wenn dürstet. Er redet heute Abend zu den Durstigen. Er ruft die dürsten zu ihm. Wen dürstet, der komme zu mir. Und eigentlich, wenn wir das Wasser anschauen, das er uns anbietet, sollten wir den größten Durst, das größte Verlangen und Sehnen haben nach diesem Wasser. Er sagte ja der samaritischen Frau, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nimmer mehr dürsten, bis in alle Ewigkeit. Er bat nämlich diese samaritische Frau um Wasser. Sie sagt, warum bittest du mich? Du bist ein Jude, ich bin ein Samariter. Warum bittest du mich um Wasser? Der Herr sagt, wenn du nur wüsstest, wer dieser ist, der dich um Wasser bittet. Wenn du nur wüsstest, wer es ist, der zu dir redet. Sie dachte, ein gewöhnlicher Jude redet zu ihr und wusste nicht, wer es war, der zu ihr redete. Und es war der Sohn Gottes. Es war der Messias. Es war der, vor dem sie am jüngsten Tag stehen wird. Vor Gericht. Von ihm das Urteil für Zeit und Ewigkeit empfangen wird. Der Herr sagt, wenn du nur wüsstest, wenn du nur wüsstest, lieber Mann, es geht nicht um deine Frau. Frau, es geht nicht um deinen Mann. Und wenn dein Mann dich hierher geschleppt hat, oder deine Frau, oder dein Kind, oder deine Mutter, dann wisse, es ist nicht deine Mutter, es ist nicht dein Vater, es ist Gott. Wenn du nur wüsstest, die Person, die dich hierher gebracht hat, ist nur der Postbote. Und wenn der Postbote zu dir kommt mit einem Brief, dann schaust du dem Postboten nicht an, ob schiefe Nase, krumme Nase hat, große Nase oder kleine, ob du ihn liebst oder nicht, und dann den Brief nimmst und wirfst ihn weg von deiner Mutter, vom Vater, vom Freund. Das hat nichts mit dem Boten zu tun, mit den Postboten. Du willst den Brief. Also, der dich hierher geschleppt hat, hat nichts damit zu tun. Du lässt den Brief, den Gott dir sagt, den Gott dir bringt. Denk nicht, dass deine Frau, die was gegen dich hat und die nicht sehr beeindruckt ist von deinen Drogen, davon bin ich auch nicht beeindruckt. Armes Kreatur, die solch einen Mann haben muss und Vater und Mutter verlassen hat, um mit einem Mann zu gehen, der raucht und säuft und sich schäbig benimmt. Das ist kein kleines Leid. Und du, junger Mann oder älterer Mann, denk mal über nach. Leb nicht wie ein Narre dahin, wie eine Kuh ohne Verstand, die Gras frisst. Sondern schreie zu Gott, dass er dir den Durst und Hunger gibt, nicht nach Zigaretten und Drogen und Alkohol und Pornografie und zu den Freudenhäusern gezogen wird, sondern sag: Herr, gib mir einen Durst, einen Hunger nach dir, der größer ist als alles andere. Und ich rate dich an, dass du das heute noch tust, vor dem du zu Bett gehst. Lass diesen heutigen Tag nicht um vergebens sein. Schrei zu Gott. Sag, erbarme dich meine. Hab kein Groll, keine Bitterkeit gegen irgendeinen Menschen. Schrei zu Gott, gib mir, Herr, ein Durst nach dir. Dann werden deine Probleme gelöst. Und da sagt diese Frau, als sie ihm sagt: Du bist Jude und du fragst mich um Wasser. Er sagt: Frau, wenn du wüsstest, wer das ist, der mit dir redet und um Wasser bittet, dann würdest du ihn um Wasser bitten. Und er würde dir lebendiges Wasser geben. Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten und hungern. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nimmer wieder dürsten. Nie. Denn das Wasser wird in ihm einen Brunnen werden. Darf ich mal einen herrlichen Vers lesen im Alten Testament? Der Herr sagt ja, wer zu mir kommt und trinkt, wird nimmer mehr dürsten. Und wie die Schrift sagt, von des Leibe werden lebendigen Wassers fließen. Nun will ich mal einen Vers lesen im Alten Testament, wo es so heißt. Hesekiel 47, Vers 12. Und an demselben Strom am Ufer auf beiden Seiten werden allerlei fruchtbare Bäume wachsen. Und ihre Blätter werden nicht verwelken, noch ihre Früchte ausgehen. Und sie werden alle Monate neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Frucht wird zur Speise dienen, ihre Blätter zur Arznei. Man kann seine Augen nicht glauben, seinen eigenen Verstand, wenn man solches liest. Der Herr sagt, Wer dieses Wasser trinkt, wird nimmer wieder dürsten bis in Ewigkeit. Dieses Wasser wird ein Brunnen werden in ihm, das aufquillt und in alle Ewigkeit fließt. Und dann heißt es hier, ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Was für ein Heiligtum! Der Leib des Christen! Gott kann dein Innerstes zum Heiligtum machen, dass die Ströme, die aus dir fließen, woher kommen sie? Aus dem Heiligtum. Was ist das Tragische? Der Mensch hat ein Schweinestall in sich. Ein paar Mal jetzt in Europa habe ich den Schweinestall gerochen. Wir haben ein Mittel in Südafrika, das nimmt den Geruch weg. Ich überlegte schon, sollte man nicht Menschen haben, die das Mittel in Europa verkaufen? Oder haben die Europäer sich schon daran gewöhnt, an den Schweinestall, dass sie es nicht mehr merken? Hier heißt es, dieses Wasser, das aus dem Menschen fließt, ist ein Strom aus dem Heiligtum. Gott kann den Menschen heiligen. Gott kann das Innerste des Menschen heiligen. Gott selber, der Heilige, dreimal heilige Gott, kann in uns wohnen. Und dieser Strom fließt aus diesem Heiligtum. Und der Strom bringt hervor fruchtbare Bäume. Die wachsen. Ihre Blätter werden nicht verwelken, noch ihre Früchte ausgehen. Sie werden alle Monate neue Früchte bringen. Ihre Frucht wird zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei. Welch ein Leben! Die Frucht, die wir bringen, wird zur Speise. Menschen werden dadurch gesättigt. Die Blätter, unsere Blätter, werden zur Arznei. Die Kranken werden geheilt. Denn das Wasser, das aus ihrem Leben fließt, kommt aus dem Heiligtum. Was kommt aus deinem Herzen? Brauchst mir nicht laut zu sagen. Wenn du ein kleines Stück Papier hast, dann würde ich sagen, schreib mal schnell auf. Sind es böse Gedanken, fleischliche Gedanken, Hass? Was ist es, was aus deinem Herzen sprudelt? Oder durch den Durst, von dem Jesus sagt, glückselig, wenn dürstet und hungert nach der Gerechtigkeit Gottes, der wird zu einem Strom, der aus dem Heiligtum fließt. Und die Blätter verwelken nie. In der größten Hitze, der schlimmsten Kälte, in den größten Stürmen, komme, was kommen mag. Der Mensch ist immer frisch. Die Blätter verwelken nicht. Ob seine Kinder sterben, ob er Hiobsbotschaften bekommt, seine Blätter verwelken nicht. Welch ein Baum! Sein Baum, der zu Jesus gekommen ist und hat getrunken. Lieber Bruder, Schwester, Vater, Mutter, Kind, bist du schon mal zu Jesus gekommen? Hast du schon mal bei ihm getrunken? Hast du schon mal deine Frau links liegen lassen und dein Mann und deine Kinder und sagtest, jetzt gehe ich zu Jesus und trinke von ihm? Warst du schon mal so wie der Jakob, der jedes Glied seiner Familie über den Fluss genommen hat? Da ist er zurückgekommen und hat die ganze Nacht mit Gott gerungen. Er ist gekommen, hat getrunken. Da wurde der Jakob zum Israel. Ein Mann, der mit Menschen und mit Gott gerungen hat und gesiegt hat. Was für geistliche Kreaturen sind wir? Was für geistliche Menschen sind wir? Erlaubt es mir, diese Frage zu stellen. Als ich im Osten, im fernen Osten war, da sagten die vom Osten zu mir: Du, Erlo Stegen, du hast dein ganzes Leben schon im Westen verbracht. Und im Süden, denkst du nicht, es ist Zeit, dass du dein Leben, Lebensarbeit im Osten verbringst? Haben die Menschen noch nicht genug gehört? Uns hungert, uns dürstet. 1907 hatten wir die Erweckung. Da hat sie begonnen. Jetzt geht's aber bergab. Nun bitten wir dich, komm! Wir wollen sie wieder haben. Was sagt man dann? Sie sagten, es ist ungerecht. Das werde ich darum bitten. Komm jetzt zu uns und schenk doch, dass der Osten auch etwas bekommt. Wir brauchen Männer Gottes und Frauen Gottes. Keines ausgeschlossen. Hier in Europa gibt es Häuser, wo kein Knecht Gottes ist. Sie stehen leer. Es gibt Menschen, die sagen, hier sind Häuser. Gebraucht sie. Wir wollen, dass das Licht scheint in der Welt. Wir haben aber keine Mitarbeiter. Nein, womit seid ihr beschäftigt? Wisst ihr, Freunde, dass eure Arbeit und das, was ihr tut, nur Nebensache ist? Dass das Reich Gottes Hauptsache ist. Eure Arbeit, euer Zuhause. Und wenn ihr schon im Ruhestand seid oder noch tätig seid, wage ich es heute Abend in der Gegenwart Gottes zu sagen, das, was du arbeitest und tust, ist Nebensache. Die Hauptsache ist das Reich Gottes. Da ist die Welt, die verloren geht. Und keiner öffnet sein Maul. Fromm gehen wir dahin? Sind wir der Welt ein Zeugnis? In unserem Alltagsleben? Verwelken unsere Blätter? Wo sind die Menschen, die zu Jesus gekommen sind und haben getrunken? Wo sind die, die getrunken haben und dann wurde das Wasser eine Quelle in ihnen, die aussprudelt? Und das Alte Testament sagt, das Wasser, das fließt aus dem Heiligtum. Ihre Blätter sind Arznei, Medizin für die Kranken, Hoffnungslosen, die keine Hoffnung haben, in eine verlorene Ewigkeit gehen. Die Menschen, die sterben. Nur ein Gebiet bei uns in Südafrika, in Mpumalanga. Als ich weg bin, dann habe ich gesagt, ihr 8 Mitarbeiter, geht mal dorthin. Und dann sind sie hingegangen. Und dann sind sie zu dem Stammeskönig gegangen und haben gesagt, dürfen wir hier Missionsarbeit tun? Er sagt, geht von Haus zu Haus. Geht zu den Sterbenden. Öffnet ihnen den Himmel. Die sterben, wie die Fliegen jeden Tag. Die sollen nicht in die Hölle. Geht hin, öffnet ihnen durch Jesus die Himmelstür. Und sie sagen, jeden Tag gehen wir zu Menschen, die das Evangelium noch nicht gehört hatten. Sie sterben von AIDS. Gott hat euch gesegnet, dass AIDS nichts Schlimmes ist in Europa. In Afrika manche stellen 65%, die AIDS haben. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Und die sterben. Und er sagt, mein Volk geht in die Hölle. Geht hin zu ihnen, sagt es ihnen. Aber es ist nicht nur Afrika. Denkt nur mal an die EU. Wie viele Menschen habt ihr nicht? 500 Millionen. Von denen, wie viele sind wiedergeborene Christen? Das ist ein großes Missionsfeld, das ihr hier habt. Menschen, die schreien. Der Fürst, der mit mir sprach, ist ein deutscher Fürst. Der sagt, mein Volk lebt in der Finsternis. Er sagt, ich war einmal auf der Missionsstation von Sisabantu. Einmal. Das Licht, das ich da gesehen habe, das sollen die Deutschen in meinem Land auch sehen. Aber womit sind wir beschäftigt? Womit? Und wozu sind wir hier? Aber ich kann verstehen, wenn es dir nichts angeht, um Menschen in die Hölle fahren siehst, wenn du selbst den Durst nach Gott nicht gekannt hast. Wenn du selbst nicht weißt, was das bedeutet. Ich schließe jetzt. Ich will nicht lange reden. Ihr seid müde, habt einen Schlaf nötig. Ich hoffe, dass ihr gut schlaft. Aber hoffe, dass vor dem du schläfst und der Durst nicht da ist, so wie er sein soll, bitte Gott darum. Sag mal deine Frau, dass sie etwas stille ist. Frauen mögen gerne nachts reden, weil sie den ganzen Tag den Mann nicht gesehen haben. Der ist bei der Arbeit, sind allein und nachts mögen sie reden und der Mann ist müde und will schlafen. Glücklich die Frau, die das erkennt. Sorge dich nicht, wenn er nicht viel spricht. Er schläft ja bei dir mit dir im Zimmer. Freu dich, du hast ihn die ganze Nacht. Und höre nach der Musik seines Schnarchens. Und genieße sie. Und bete für ihn. Aber du sollst auch eine ein Menschenfischer sein. Denkt daran, die Bibel sagt, in den letzten Tagen wird Gott eine große Schar Evangelistinnen senden. Eine große Schar Evangelistinnen. Können Zeugnis geben, können Menschen erzählen, was Jesus geschafft hat, wie er den Schweinestall inwendig verändert hat und den Kuhstall, den Kuhmist herausgeschmissen hat und dich geheiligt hat und gereinigt hat. Lass die Herrlichkeit Gottes zu sehen sein in deinem Leben. Komm zu Jesus, wenn du noch nicht getrunken hast, trinke. Wenn du keinen Durst hast, bete heute Abend. Komm auch nicht zur Seelsorge. Geh irgendwo hin, wo du alleine bist. Und sag, mein Gott, hilf mir. Ich bin verloren, ich habe den Durst nicht. Ich habe den Hunger nicht. Und eine gute Mutter, wenn die Kinder keinen Hunger haben, dann sagt sie, Kind, zwischen den Mahlzeiten kein Kuchen mehr essen, kein Cola trinken. Susanna Wesley, ob es stimmt, weiß ich nicht. Ich las heute, dass sie 19 Kinder hat. Ein Buch sagte 16, ein sagte 15, das heutige sagte 19. Dann hat sie ihren Kindern gesagt, kein Essen zwischen der Mahlzeit. Nichts. Weißt du, wenn sie zu viel Kuchen essen und Bonbons, dann kommt die Mahlzeit und sie haben keinen Hunger. Vergiss aber keine Träne, liebe Frau. Ist nicht schlimm, wenn ein Kind kein Hunger hat. Zwinge das Kind auch nicht. Du musst es essen, bis es fertig ist. Lass das Kind. Seh nur zu, dass es die nächsten Stunden nichts isst. Dann kannst du wieder das alte Essen bringen. Dann wird das Kind es essen. Also, wer keinen Hunger hat nach dem Wort Gottes, lass die Pornografie, lass die Zeitung, lass das Bücherlesen, dann kommt der Hunger nach dem Worte Gottes. Seid nicht wie die Kinder, die keinen Appetit haben. Die essen zu viel von anderen. Hört mal auf. Nimm die Pornografie, nimm die Zeitungen ins Feuer damit. Oder bring's zu deinem geistlichen Leiter und sag, lieber Bruder, schau mal den Schund, den ich gefressen habe. Schau mal, was ich mit meinen Augen angeglotzt habe. Dann kann er auch verstehen, warum du so ein armes Jammerbild bist. Ein Christ, der so ist, wie du bist. Alles. Bei uns in Afrika verbrennen wir es. Mir wurde aber gesagt, hier in Europa darf man es nicht verbrennen. Man beschmutzt die Luft. Dann schlage ich vor, bringt zu euren Leitern, Seelsorgen, tut es da im Kämmerlein, kriegt einen Container, tut es hinein, schickt es nach Afrika und dann machen wir ein großes Feuer und jubeln in Afrika. Über die Christen in Europa, die ihre Götzen verbrannt haben und verbrennen. Wir werden es auch fotografieren und schicken die Bilder zurück, dann kannst du sehen, wie es in Schutt und Asche gegangen ist. Die Götzen und Götzenbilder, das Satanische, weg und du wirst ein anderer Mensch sein. Und komm zu Jesus, trink bei ihm, er wird dir nicht solchen Schund geben. Und das Wasser wird eine Quelle in dir, die nie auftrocknen wird. Immer wird es sprudeln. Der Baum wird immer grün sein. Alle Monate wirst du neue Früchte bringen. Alle Monate neue Früchte. Und wenn du deinen Mann verliebst, dann werden sie, es wird schwer sein, aber die Blätter bleiben grün. und immer neue Frucht. Und wenn du deine Mutter verlierst oder deine Schwester verlierst, dann kommst du nicht dabei um. Die Männer sehen die Herrlichkeit Gottes in dir. Denn du bist zu Jesus gekommen und hast bei ihm getrunken. Lass die Seelsorge mal heute Abend schnell zu Bett gehen und guten Schlaf haben. Und ihr schreit zu Gott, gib mir, Herr, den Hunger nach Gerechtigkeit. Dann wird deine Buße auch besser sein. Dann wirst du die Wahrheit reden. Die Wahrheit ans Licht bringen. Und dann wirst du zum Segen werden. Und diese Tage können gesegnete Tage sein. Möge Gott das schenken. Auf jeden Fall. Es gibt nichts anderes. Und wenn dein Leben bis jetzt halbe Sache war, von heute ab, ganze. Ganze. Lasst uns beten. Herr Jesus, Luther hat gesagt, er hat nichts getan. Es ist dein Wort, das es getan hat, das es geschafft hat. Nun lass dein Wort jetzt durch den Heiligen Geist das ausrichten in unserem Leben, wozu du es gesandt hast. Schenke doch, dass diese Deutschen und diese Franzosen und die Schweizer und die Holländer, alle, die hier sind, schenk ihnen den wahren Durst und Hunger nach Gott, der Gerechtigkeit Gottes. In solchem Maße, dass sie kommen und trinken, sodass das Innere ein Heiligtum wird, wo Gott wohnt und thront. Und das Wasser, was daraus fließt, ein heiliger Strom ist, dass die Bäume wachsen werden, alle Monate neue Frucht bringen und dass sogar die Blätter Genesung bringen, denen, die krank sind. Zu deiner Ehre, Herr, und zur Herrlichkeit deines Namens. Und lass diese Herrlichkeit zu sehen sein in einem jeden, der ein wahrer Christ ist. Amen.